In der Woche waren wir als leitende Leute hier in München von der Evangelischen Allianz zusammen. Und Peter Soltau, der Leiter der Evangelischen Allianz, erzählte von einem Telefonat, was er hatte. Da gab es irgendjemanden, der rief an, weil er unbedingt eine Bibelwoche oder Evangelisationswochen mit der Allianz hier in München machen wollte. Und dann sagte die, ja, und sie versuchten sich so auszutauschen, wie denn wo denn. Und dann sagte dieser Mensch, naja, es wird auch nicht nur so Kurzpredigten über 30 Minuten geben. Wir wissen jetzt nicht genau, wo dann eine normale Predigt sich ansiedelt. Aber ich denke, so eine Kurzpredigt, ein bisschen kurz über 30 Minuten wird es heute werden. So viel Zeit muss heute Morgen, glaube ich, sein. Peter Soltau wird übrigens, ich weiß nicht genau, Ende nächsten Monats oder so hier auch predigen. Ich habe ihn mal eingeladen, dass wir ihn kennenlernen können. Also das ist der Leiter der Evangelischen Allianz hier in München. Wir haben zurzeit eine Predigtreihe, zumindest wenn ich dran bin, über den Epheserbrief. Gemeinde, Himmel, Erde und zurück. Und heute soll es um Epheser 3, 14 bis 21 gehen, Gebet um Gottes Liebe. Wenn wir den Epheserbrief ganz grob einteilen, dann kann man da sagen, die ersten drei Kapitel und die letzten drei Kapitel sind jeweils so thematisch für sich. Im ersten Teil geht es so grundlegend um Lehrfragen und dann der zweite Teil, da geht es stärker darum, was machen wir nun damit? Das, was wir vorher gehört haben, wie können wir das im Leben umsetzen? Und diesen ersten Teil, die ersten drei Kapitel, die werden interessanterweise eingerahmt von Gebet. Also Paulus rahmt diesen grundlegenden Teil ein in ein Gebet. Ihr erinnert euch vielleicht, dass am Anfang so ein ganz endloser Satz, wo man gar nicht so genau wusste, wo geht's los und wo hört's wieder auf. Und heute den Teil, den wir uns anschauen wollen, ist wieder ein Gebet. Ist vielleicht gut, dass so etwas Grundlegendes, eine grundlegende Lehre auch eingebettet ist in das Gespräch mit Gott. Und so fängt's dann an und ich möchte uns die ersten beiden Verse unseres Abschnitts, also 14 und 15, lesen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. So fängt Paulus hier an. Ich habe gerade gesagt, es geht um Gebet. Hier steht aber gar nichts von Gebet, wenn man genau hinguckt. Hier steht nur, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Offensichtlich war damals sich knien eine so übliche, gebräuchliche Gebetshaltung, dass man das sagen konnte. Und jeder wusste, aha, er redet vom Beten. So wie wenn wir vielleicht sagen, wir wollen unsere Hände falten. Dann weiß jeder, wir sind hier nicht im Seniorenheim und es gibt Fingerübungen gegen Rheuma oder sowas, sondern es geht darum, dass wir beten wollen. Wir wollen unsere Hände falten, weil das so die übliche Form ist, bei uns heutzutage jedenfalls zu beten. Gebetshaltung in der Bibel, ich habe nur so ein paar Mal rausgesucht. Hände falten gehört im Übrigen nicht dazu. Das ist eine relativ kurze Entwicklung in der Christenheit gewesen. Stehen, knien, sich beugen oder auch wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Oder auch wenn es darum geht, wie gebetet wird, weinen oder schreien, tanzen, singen. Wir merken schon bei dieser kleinen Liste, es ist irgendwie ziemlich laut. Also so wie wir, dass man so ganz für sich nur in Gedanken still und heimlich betet, das gab's früher überhaupt nicht. Das ist auch eine Entwicklung erst seit der Aufklärung, seit des Individualismus. Vorher kam man gar nicht so auf die Idee, nur in Gedanken zu beten. Man hat immer laut gebetet. Am Psalm 1 ist das gut nachzuvollziehen. Der beginnt so, glücklich der Mensch, der seine Lust hat an der Tora oder an dem Gesetz des Herrn und über seinem Gesetz der Tora sind Tag und Nacht. Wenn du wahrscheinlich dieses Wort Sinnen hörst, ich weiß nicht, was so vor deinem inneren Auge da ist, ob du da so einen Schriftgelehrten mit weißem Bart siehst, der so die Bibel hat und so darüber nachsinnt, was denn da nur steht, so ganz für sich zurückgezogen. So ähnlich jedenfalls ist mein Bild, wenn ich dieses Wort lese. Das Wort, was dort tatsächlich im Hebräischen steht, also in der Sprache, in der das aufgeschrieben wurde, kann knurren heißen von Löwen oder gurren von Tauben. Oder Seufzen von Menschen, das hört sich alles ähnlich an. Und daraus wurde dann, wenn es ums Tora-Lesen geht, murmelnd lesen. Vielleicht hast du schon mal Bilder gesehen von jüdischen Orthodoxen. Wenn sie die Bibel lesen, dann lesen sie nicht leise, sondern murmeln so vor sich hin. Man hat immer laut gelesen, auch miteinander immer laut gesprochen und gelesen und gebetet. Dieses stille Gebet, wie wir das haben, gab es früher eigentlich gar nicht. Also Gebetshaltung in der Bibel, hier knien, kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen. Könnt ihr ein bisschen Licht hier vorne rausnehmen? Also ich erkenne das hier vorne kaum, was man da sieht. Dass ihr einfach ein bisschen dunkel macht. So, ja, ist vielleicht besser. Vielleicht müssen wir uns das so ähnlich vorstellen. Ob mit erhobenen Armen oder ganz nur hinknien. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Wenn wir fragen, welche Gebetshaltung haben wir denn heute so bei uns? Hast du das schon mal ausprobiert mit Knien? Ist es bei uns nicht ganz so üblich. Wenn du in eine katholische Kirche gehst und dich da in die Reihe setzt, dann sind da vorne diese Bretter angebracht unten. Das sind nicht für die Füße, damit man die Beine gemütlich abstellen kann. Das ist dazu da, dass man sich hinknien kann. Also in der katholischen Kirche ist das durchaus noch eine übliche Gebetsform, die wir jetzt nicht so haben. Aber vielleicht hast du das für dich mal ausprobiert, so im stillen Kämmerlein, bei deinem Beten, mal hinzuknien. Das ist mal was ganz anderes. Du wirst dabei merken, das ist nicht nur äußerlich, sondern wenn man äußerlich etwas macht, hat das auch Einfluss darauf, wie man sich innerlich dabei vorkommt. Welche Gebetshaltungen haben wir so? Normalerweise sieht das in etwa so aus, haben wir heute Morgen auch schon gemacht. Wenn es heißt, ganz am Anfang des Gottesdienstes, wer kann, der möchte doch zum Gebet aufstehen, dann stellen wir uns so hin, falten die Hände so vorm Bauch, neigen uns leicht. Also das ist so die Gebetshaltung, mit der kann man nichts verkehrt machen. Immer wenn es heißt, wir wollen beten und du stellst dich hin, faltest die Hände, beugst dich leicht, dann bist du konzentriert, dann bist du ganz dabei, dann zeigst du auch eine gewisse Demut, weil du den Kopf senkst. Also das ist so üblich, da kann man nie was verkehrt machen. Gegen Ende des Gottesdienstes ist die auch noch sehr praktisch, diese Gebetshaltung, weil man unauffällig auf die Uhr gucken kann, wie spät es denn jetzt ist. Also stehen, leicht gebeugt, beten. Nun haben wir gerade noch was anderes gemacht. Wir hatten gerade Anbetungszeit. Da ist diese Gebetshaltung nicht ganz so passend, weil man ja hochgucken muss, um die Folien lesen zu können. Also man muss ein bisschen Kopf hoch machen. Und was macht man bei der Anbetungszeit mit den Händen? Das ist immer so eine Frage. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ich weiß nie genau, wo lasse ich sie denn jetzt eigentlich. Also so nur falten, das passt irgendwie nicht zur Anbetungszeit. Man ist da etwas offener, will das auch zeigen. Also Hände so leicht neben sich halten, ist schon mal nicht verkehrt. Kann man den Rhythmus mitklopfen. Also das geht schon ganz gut. Manche sind dann etwas mutiger und halten die Hände leicht geöffnet nach vorne. So. 45 Grad mehr sollte man, nee, was ist es, 90? 90 Grad viel mehr sollte man sich nicht erlauben. Hände eng anliegen. Das ist so die baptistisch leicht charismatisch angehauchte Gebetshaltung. Nicht zu viel. Also nur so. Denn wenn Bruder so und so da hinten wieder kritisch guckt, kann man schnell wieder so machen. Also das ist nicht verkehrt. Also so leicht geöffnet. Was machen wir mit den Händen? So eine geöffnete Haltung. Manche sind etwas mutiger, heben die Hände schon ein bisschen mehr. Das ist dann schon ein deutliches Zeichen. Warum hebt man die Hände? So eine empfangsmäßige Haltung ist das ja. Ich empfange etwas von Gott. Wenn wir beten und singen, so wie gerade, wir loben dich oder wir erheben dich, deinen Namen, kann man auch so mehr das noch ein bisschen höher machen und die Hände nicht nur so, sondern so nach vorne, als wenn man etwas Gott zuwirft oder spiegelt. Bei dieser Haltung muss man aufpassen, dass man seinem Nachbarn keinen verpasst. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn es zu eng wird. Wenn man so ganz die Hände hochheben will, da kann ich euch sagen, in welchen Gemeinden man das machen darf. Also da gibt es Gemeinden in München, da kann man das dann machen. Bei uns ist das nicht so üblich. Also Gebetshaltungen, die wir so haben, beugen, Hände heben, aufstehen, alles Mögliche, sind ja eigentlich nur Äußerlichkeiten. Eigentlich geht es ja nur darum, was mache ich denn jetzt, währenddessen ich das singe. Aber da wir immer Menschen als Ganzes gemeint sind, wir sind ja nicht nur Geistwesen, die jetzt hier im Geiste dem Herrn irgendwie was loben, sondern wir sind immer als ganze Menschen beteiligt. Und deswegen ist es beides. Zum einen zeige ich etwas damit, wie ich mich halte beim Beten. Und zum anderen beeinflusst das aber auch die Art und Weise, wie ich mich selber wahrnehme. Also wie ich bete. Wenn ich also so hier stehe und bete, Herr, ich bin so offen vor dir und ich lobe dich und preise dich, das glaubt mein Körper mir nicht, wenn ich das dann denke und bete. Der glaubt mir das, wenn ich mich dabei öffne und das dann auch zeige. Also Gebetshaltungen sind einerseits was was Äußerliches, aber sie beeinflussen eben auch den inneren Menschen. Ich zeige nicht nur etwas, sondern ich erfahre mich dabei auch. Deswegen mal die Empfehlung, vielleicht was Neues auszuprobieren und zu merken, wie geht mir das damit eigentlich. Aber das alles Entscheidende ist nicht nur die Haltung, die ich mache, sondern die große Frage ist, zu wem bete ich eigentlich? Und das beeinflusst dann mein Beten sicherlich am meisten. Bete ich zu einem Gott, vor dem ich Angst habe, dann werde ich kaum wagen, meinen Kopf zu heben, weil ich aufpassen muss, dass ich ja nichts Falsches mache. Oder bete ich zu, hier Paulus sagt es uns hier, zu Gott dem Vater. Wenn Paulus hier beim Gebet Gott als den Vater bezeichnet, dann schwingen da ganz viele Dinge mit und mindestens zwei. Ich habe mal zwei rausgesucht. Einerseits ist es dieses tiefe Vertrauen zu Gott, was dort zum Ausdruck bekommt. Aber lieber Vater, dieses Gebet, eigentlich nur Abba, aber dieses lieber Vater als Erläuterung dazu, das hat Jesus gebetet. Das war das Besondere, wie Jesus mit seinem Vater im Himmel im Gespräch war und was seine Jünger bei ihm gehört haben und gesagt haben, das wollen wir auch lernen. So vertrauensvoll wollen wir auch mit Gott im Gespräch sein. Ich habe mir mal die Bibelstellen angeführt, wo das so wörtlich vorkommt, in Markus 14, Vers 36 von Jesus und dann zweimal von Paulus, Römer 8, 15 und Galater 4, 6, wo Paulus auch betont, das ist gerade ein Zeichen für Menschen, die durch Jesus zu Gott kommen dürfen, in dieser großen Offenheit. Eine ganz vertrauensvolle Anrede, so wie Kinder zu ihrem Papa oder zu ihrer Mama kommen, zu ihren Eltern kommen, also so vertrauensvoll dürfen wir vor Gott sein. Und so können wir zu ihm kommen. Ohne irgendwelche Ängste, wir kriegen einen drüber, wenn wir uns ihm nähern oder sowas. Manche haben ja Angst, wenn man das zu sehr betont, dass wir dann Gott sozusagen zum Kumpel machen oder vereinnahmen oder sowas. Ob die Angst berechtigt ist, sei mal dahingestellt, aber es gehört immer noch ein anderes dazu. Es gehört dazu, dass wir so vertrauensvoll zu Gott kommen, aber gleichzeitig ihm dabei auch die Ehre geben. Und das wird hier angedeutet, wenn Paulus hier von dieser Vaterschaft redet, von dem jede Vaterschaft kommt, dem Vater, dann ist die große Frage, was ist damit eigentlich gemeint? Also in unzähligen frommen Erziehungsratgebern werdet ihr das vielleicht schon gelesen haben, dass man das dann so interpretieren kann, dass alles, was Vater oder Elternschaft ist oder Mutterschaft, von Gott herkommt. Und so wie Gott mit uns, so auch wir mit den Kindern. Und das ist auf jeden Fall gut und das sind sehr wertvolle Hinweise, aber das steht da nicht. Weil es hier um Vaterschaft in den Himmeln geht, da kann man ja schon mal überlegen, welche Väter gibt's denn so im Himmel? Also außer dem Vater im Himmel, um den geht's hier nicht. Gibt's bei den Engeln Väter und Kinder, habe ich noch nichts von gehört, oder sonst wo in der unsichtbaren Welt. Also das ist da auch nicht gemeint, sondern das Wort, was da eigentlich steht, heißt nicht Vaterschaft, sondern das heißt Sippe oder Volksstamm oder eine Beziehungsgruppe. Also alles, was irgendwie geschaffen ist, da ist hier, sagt Paulus hier, alles, was irgendwie in Beziehung zueinander steht, ist von Gott benannt, also ins Leben gerufen, von Gott gemeint, von Gott gesagt. Und deswegen gehört zu diesem einerseits, dieser vertrauensvollen Begegnung zu Gott, gehört auch das andererseits, den Respekt, die Verehrung zu Gott als dem Schöpfer und Erhalter von allem. Wir nähern uns Gott als seine Kinder voller Vertrauen und wissen aber gleichzeitig, wir nähern uns dem Gott, der alles geschaffen hat, der vor aller Zeit war, der diese Welt und den ganzen Kosmos und alles in die Existenz gerufen hat und bis heute erhält. Wenn Gott sich zurückziehen würde, würde alles zusammenbrechen. Also zu dem Gott können wir kommen. Dieser Vater im Himmel wird jetzt von Paulus angeredet. Zu ihm geht dieses Gebet. Und was betet Paulus dann? Das wollen wir uns jetzt mal im Weiteren ansehen. Also zunächst haben wir hier diese Gebetseröffnung oder die Anrede. Und dann ist es spannend, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, ich habe keine deutsche Übersetzung mal wieder gefunden, die das richtig wiedergibt. Die Elberfelder geht da so ein bisschen in die Nähe. Deswegen habe ich die im Großen und Ganzen auch ausgesucht. Ihr kennt das schon von mir. Manchmal nehme ich so den griechischen Text, also das, was in dem es geschrieben wurde, weil da manchmal Sachen auffallen, die so im Deutschen nur schwer wiederzugeben sind. Tatsächlich nach dieser Einleitung, dass Paulus jetzt also betet, kommt dreimal in den nächsten Sätzen dreimal das gleiche Wort. Dieses Wort bedeutet ein Damit oder ein Inhalt oder eine Bitte, an Gott wird da formuliert. Also Paulus sagt hier, ich beuge meine Knie vor dem Vater und jetzt kommt das, worum ich bete. Drei unterschiedliche Bitten. Und so habe ich dann auch die Freiheit gehabt, den Text ein wenig in der Übersetzung umzuändern, dass dieses damit deutlich wird. Wir haben also die Gebetseröffnung und dann drei Fürbitten. Drei Fürbitten und es schließt dann in den letzten beiden Versen mit dem Lobpreis. Und diese drei Fürbitten, die wollen wir uns jetzt noch etwas genauer anschauen. Also, ich bete zu Gott, sagt Paulus, damit er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wieder so ein richtiger Epheser-Satz. Also ein Substantiv jagt das nächste und man weiß gar nicht so richtig, was meint er denn. Also wir müssen das versuchen, ein wenig einzuteilen, damit wir dieses Gebetsanliegen oder diese Bitte auch richtig verstehen können. Zunächst einmal wird Gott hier noch etwas genauer beschrieben. Er soll geben, also Gott soll handeln nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also Gott soll etwas geben aus seiner Wirklichkeit in unser Leben hinein. Also es geht nicht nur darum, dass Gott irgendwie unser Leben geregelt kriegt, sondern wir sollen etwas von ihm bekommen. Wir sollen etwas von ihm wahrnehmen. Aus seiner Wirklichkeit, aus der Herrlichkeit Gottes soll etwas in unser Leben hineinkommen. Wir sollen etwas empfangen von Gott, was nur von ihm kommen und gegeben werden kann. Aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit soll Gott und möchte Gott doch bitte uns etwas geben. Und dann kommen zwei Sätze, dass wir gestärkt werden durch den Geist am inneren Menschen und dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Im Jüdischen, also Paulus war Jude und deswegen hat er auch jüdisch gedacht, im Jüdischen gibt es eine Form, ich habe das ab und zu schon mal gesagt, dass man zweimal das Gleiche sagt, aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Dass es also keine Aufzählung ist, erstens, zweitens, sondern man sagt zweimal das Gleiche. Und das macht Paulus hier auch. Letztlich sind das gespiegelte Aussagen. Es geht zunächst um den inneren Menschen oder das Herz. Beides das Gleiche, meint er hier. Was ist hier der innere Mensch? Paulus kann das unterschiedlich festlegen, was er damit meint. Hier meint er den Menschen als ganze Person in seiner Beziehung zu Gott, dem Vater. Er meint also nicht eine Innerlichkeit. Paulus redet hier nicht von der Seele oder vom Geist, was so innerlich ist, im Unterschied zum äußeren Menschen, sondern er meint du und ich in der Beziehung zu Gott. So wie wir sind, leben wir und sollen wir in diese Begegnung mit Gott kommen. Als ganzer Menschen mit Körper, Seele, Geist und was sonst noch so alles zum Menschen dazugehört. Und dieser Mensch in Beziehung zu Gott soll jetzt gestärkt werden, Christus soll durch den Glauben in unseren Herzen wohnen, darin gestärkt werden. Ich möchte das mal ein bisschen abkürzen dadurch, dass ich sage, wir sollen stark werden im Glauben oder wir sollen geistlich wachsen oder wie immer wir das ausdrücken wollen. Ich weiß nicht, welches Bild du davon hast, wenn jemand von geistlichem Wachstum redet. Oder manche reden von Heiligung, das ist so die etwas ältere Version davon. Was du dann so innerlich dabei hörst, ob dich plötzlich so ein Stress anspringt, weil du das Gefühl hast, jetzt muss ich aber als Christ unbedingt ganz viel erfüllen von dem, was richtig wäre, was Jesus entsprechen würde. Geistliches Wachstum hat oft diesen Aspekt, da kann man immer besser werden darin, geistlich zu sein. Immer heiliger werden, immer geheiligter werden. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen ironisch sagt, also ich übertreibe jetzt etwas, wenn ich dann richtig geheiligt bin, dann brauche ich Jesus eigentlich nicht mehr. Denn dann bin ich ihm ja ganz ähnlich geworden. Also je geheiligter ich bin, desto mehr entspreche ich Jesus und irgendwann brauche ich ihn nicht mehr. Irgendwann komme ich ja ganz gut ohne ihn klar, weil mein Leben ja jetzt so sehr von ihm entspricht. Heiligung heißt, oder geistliches Wachstum bedeutet, dass ich immer mehr dem Christus in mir vertraue. Geistliches Wachstum ist eben nicht darin, dass ich sozusagen Punkte ansammle oder immer besser werde in irgendwas Geistlichem, sondern ich wachse geistlich dort, wo ich eigentlich mir immer stärker bewusst werde, wie sehr ich Jesus brauche. Also nicht der ist besonders geistlich, der jetzt besonders viel umsetzen kann von dem, wie mein Leben sollte, so gut das auch ist, sondern der ist besonders geistlich, der Christus vertraut immer mehr und merkt, wie sehr ich Christus brauche in meinem Leben. Egal, wie lange ich mit ihm schon unterwegs bin. Da kommen immer wieder neue Herausforderungen, Dinge, wo ich merke, ich brauche Jesus für jeden Tag in meinem Leben. Es ist nicht so, dass ich schon ganz viel verstanden habe und ohne ihn umsetzen kann letztlich, sondern ich merke, wie sehr ich ihn brauche für den ganz normalen Alltag. Wie ich, obwohl ich vielleicht schon seit Jahrzehnten mit ihm lebe, merke, für diesen kleinen Schritt im Leben brauche ich ihn, denn sonst würde ich ihn gar nicht so angehen. Wenn er nicht da wäre, dann wüsste ich nicht, wie ich das gehen soll. Also die sind geistlich stark im Glauben, die das glauben, Christus in mir und ich lebe mit ihm, ich vertraue mich ihm ganz und gar an. Oder wie Paulus das hier sagt, dass wir in der Liebe Christi, die ist hier gemeint, also in der Liebe Christi ganz und gar verwurzelt und gegründet sind. Das ist also das, was Jesus ausmacht, von dem wir am Anfang heute Morgen schon gehört haben, dass er uns so sehr liebt, dass er für uns gestorben ist, dass das wirklich mein Leben ausmacht. In dieser Liebe sollen wir gewurzelt und gegründet sein. Also ein Bild aus der Pflanzenwelt, also etwas, wo wir ganz fest in ihm sind. Das ist geistlich stark im Glauben. Das ist die erste Fürbitte und die leitet dann auch gleich über zur zweiten, denn da geht es um diese Liebe Christi, in der wir jetzt gewurzelt und fest sein sollen. Paulus betet als zweites, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Geht ja also um die Liebe des Christus. Der erste kleine Hinweis mit allen Heiligen. Nur so eine kleine Nebenbemerkung an dieser Stelle. Also mit Heiligen sind jetzt nicht Sankt so und so und Sankt so und so gemeint, sondern Heilige sind all die, die in der Liebe Christi gegründet sind. Also alle, wenn du mit Jesus lebst, dann sind wir hier ein buntes Volk von Heiligen, die hier zusammen sind. Mit allen Heiligen. Ich glaube, dass wir die Liebe Christi, was sie wirklich ausmacht, was sie bedeutet, erst dort richtig erfahren und erkennen, nämlich dort, wo wir in der Gemeinde sind oder wem Gemeinde jetzt zu kleinlich vielleicht ist, in der Gemeinschaft der Heiligen sind. Wir sind aufeinander angewiesen, um die Liebe Christi wirklich erkennen zu können. Ohne den anderen oder die andere werde ich für mich selber immer nur einen Teil davon überhaupt wahrnehmen können. Die Fülle von dem, was Liebe Christi ist, geht erst im Miteinander, geht erst dort, wo ich mit anderen zusammen unterwegs bin und diesen Reichtum, der Jesus ist, immer stärker entdecken kann. Und dann wird's mathematisch. Also wir sollen erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Paulus war jetzt wahrscheinlich kein Naturwissenschaftler, der ist sowieso nicht, das gab's damals noch in dem Sinne gar nicht. Er war auch kein Mathematiker, aber der wird schon gewusst haben, dass man, wenn man ein Objekt im Raum darstellen will, in der Geometrie, dass man dann nur drei Dimensionen braucht. Also dass das hier irgendwie mathematisch nicht ganz aufgeht oder geometrisch nicht ganz aufgeht, was er hier schreibt. Also was ist denn da gemeint? Also irgendwie, eins ist überflüssig, ne? Breite, Länge und Höhe würde vollkommen reichen, wenn man ein Objekt im Raum beschreibt. Oder müsste noch die Zeit dazu nehmen, aber das macht er hier nicht. Also Paulus schreibt hier etwas, wo man zum einen sagt, was will er denn uns damit sagen? Und er sagt auch nicht, was er meint. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Das hängt in der Luft, diese Aussage. Er sagt nicht, von was jetzt die Breite und die Höhe und die Tiefe und was haben wir noch, die Länge hier gemeint ist. Also diese Aussage hängt in der Luft, es wird etwas beschrieben, was nicht richtig zu fassen ist und wir wissen noch nicht mal genau, was meint er denn jetzt eigentlich einerseits. Zum einen gibt es manche, die sagen, das ist eine Anspielung auf das himmlische Jerusalem. Das würde ich zumindest vermerkt haben, dass es auch solche Interpretationen gibt. Und die sind bestimmt nicht falsch, weil im Hesekiel oder auch in der Offenbarung etwas da zum himmlischen Jerusalem gesagt ist, wie das so vermessen werden kann und so weiter. Das kann sicherlich auch da mitschwingen. Aber viel, viel wichtiger ist, dass Paulus damit schon einen Hinweis gibt auf den nächsten Teil. Wir haben gerade schon mal gesagt, dass diese Sätze immer zusammengehören. Es geht um die Liebe des Christus. Also es geht darum, dass er versucht, etwas zur Liebe Christi zu sagen. Auf diese Erkenntnis kommt es an. Und wenn Paulus das hier mit geometrischen Aussagen macht, dann macht er damit gleichzeitig deutlich, das lässt sich nicht beschreiben, Leute. Also Paulus hat noch nicht naturwissenschaftlich gedacht, aber heute würde man sagen, dass die Liebe Jesu, die können wir erfahren, aus der leben wir, können davon erzählen, aber wir können sie nicht beschreiben, so wie man ein mathematisch oder naturwissenschaftlich versucht, etwas zu beschreiben. Das geht nicht. Das sprengt alle Dimensionen. Es ist immer irgendwie noch was übrig, irgendwann noch etwas zu viel. Die Liebe Christi lässt sich nicht in unsere Welt hineinziehen in der Weise, dass wir sie beschreiben könnten, wie man einen naturwissenschaftlichen Versuch beschreiben kann oder etwas ausrechnen kann und dann weiß man und hat man es verstanden und verpackt und kann es mit nach Hause nehmen. Sondern Jesus ist immer noch ganz, ganz, ganz anders. Und wir können uns ihm immer nur nähern. Diese erkenntnisüberschreitende Liebe Christi. Also echtes, tiefes Erkennen der Liebe Christi geht nur, weil Christus mich in seiner Liebe erkannt hat. Wenn wir dieses Wort Erkenntnis hören, dann setzen wir das ja leicht schnell so gegenüber dem Glauben meinetwegen. Erkennen ist nicht Glauben oder Erkenntnis hat was mit geistigem Verstehen zu tun oder sowas. Erkennen damals meinte was ganz anderes. Erkennen ist ein Wort, was, vielleicht hat das jemand schon mal gehört, was ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte steht, wo dann steht, dass der Adam seine Frau Eva erkannte. Und damit ist gemeint, die sind sich als Personen ganz und gar begegnet. Als ganze Person sind sie da zusammengekommen. Und wenn hier von Erkenntnis die Rede ist, dann heißt das, ich bin mir bewusst, dass Christus mich erstmal ganz und gar erkannt hat als Person. Das, was ich von ihm wahrnehme, ist nur Spiegelung von dem, was er schon längst an mir getan hat. Christus hat mich erkannt. Ganz und gar, mit meinem ganzen Menschsein. Da gibt es nichts, was ich ihm vorhalten könnte oder was er nicht kennt, was ihm nicht bewusst ist. So hat er mich erkannt. Und weil Christus mich erkannt hat und mich in seiner Liebe so sieht und annimmt, da kriege ich eine Ahnung davon, was die Liebe Christi in Höhe, Breite, Tiefe und Länge überhaupt für mich bedeuten könnte. Ich bin von Jesus erkannt worden. Als ganze Person. Und deswegen kann ich das spiegeln. Deswegen habe ich eine Ahnung davon, was die Liebe Jesu in meinem Leben macht. Ich glaube, wir können viel von Liebe reden, von Liebe Gottes. Also man kann da wahrscheinlich sogar Bücher drüber schreiben. Oder man kann die ganzen Bibelstellen auflisten, wo da irgendwo von der Liebe Gottes die Rede ist. Und man kann es vielleicht auch dogmatisch irgendwie hinkriegen. Das hat damit und damit und damit zu tun. Aber ich glaube, wenn jemand nicht von dieser Liebe Gottes ergriffen wurde oder erkannt wurde, das in der Tiefe seines Lebens erfasst hat, was das bedeutet, dann werden wir immer ein wenig davon reden, wie sagt man, wie der Blinde von der Farbe. Weil wir noch nicht erkannt wurden. Weil wir noch nicht uns haben ergreifen lassen. Ich möchte dich herzlich dazu immer wieder einladen, der Liebe Gottes in deinem Leben Raum zu geben. Das mal wahrzunehmen. Er ist da und er trägt dich und er hält dich. Er ist der Vater im Himmel, der sich dir zugewandt hat. Das ist diese zweite Bitte und die baut auf. Die erste sagt, es geht um den Glauben, dass wir geistig stark werden, dass wir Christus immer mehr vertrauen. Und worin denn? Dass wir seine Liebe immer mehr ergreifen. Und dann kommt die dritte Fürbitte und da macht Paulus im Grunde noch so den Sack zu. Also jetzt ist nur noch so, das Ziel ist erreicht. Das, um was es gehen kann. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Mehr muss man jetzt nicht mehr sagen. Nachdem wir also das an uns herangelassen haben, was die Liebe Christi in unserem Leben bedeutet, dann kann man das sagen, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet darin auf, von der am Anfang die Rede ist. Also wenn wir die Reihenfolge uns nochmal bewusst machen, als erstes betet Paulus darum, dass wir stark werden im Glauben. Und stark werden im Glauben bedeutet, dass ich dem Christus in mir immer mehr vertraue. Dass ich mir das immer mehr bewusst machen kann, wie sehr ich auf Jesus angewiesen bin. wie sehr ich ihn brauche für den ganz normalen Gestaltung meines Alltags. Nicht, weil ich so schwach bin vor ihm, sondern weil ich merke, weil das einfach die Basis ist für mein Leben. Und das Zweite ist diese Erkenntnis, dass Christus mich in seiner Liebe erkannt hat. Dass Jesus mir begegnet als der, der mich herzlich lieb hat. Und dass diese Liebe Christi das ist, was mein Leben ausmacht. Und alles andere, was sonst noch zu sagen ist, ist dem deutlichst nachgeordnet. Und dann als Drittes könnte man das vielleicht als Ziel nennen, dass wir eins werden in der Fülle oder in der Herrlichkeit Gottes. Dass das, was wir jetzt erahnen, das, was wir jetzt immer mehr entdecken in unserem Leben, dass das dann einmal ganz und gar sein wird. So redet die Bibel, das Neue Testament zumindest davon, wenn wir mal bei Jesus sein werden, dass wir dann eins, ganz und gar eins sind in dem Vater, ganz und gar eins sind und Gott mitten unter seinem Volk ist und wir mitten bei ihm sind. Dann kommt das, was wir heute erahnen, wo wir heute hineinwachsen, in seine Erfüllung. Also eins in der Fülle oder der Herrlichkeit Gottes. Das sind so die drei Fürbitten, die Paulus hier formuliert und die wir vielleicht für uns auch als Gebet haben und nehmen können. Dass wir darum beten, die Liebe Christi noch mehr erfahren zu können, noch tiefgründiger zu erfahren, in allem, was unser Leben ausmacht, in allem, was auch an Schwierigkeiten da ist in unserem Leben, das zu erleben, wie sehr wir angewiesen sind auf Christus. Und dann schließt das Ganze mit Lobpreis. Also mit dem Lobpreis Gottes. Und damit möchte ich dann auch schließen und das auch gar nichts mehr dazu sagen, sondern mit diesen beiden Versen, mit diesem Lobpreis Gottes enden und uns damit einladen im Anschluss an einen Moment der Stille. Und wer dann selber beten möchte, wie immer, kann das auch gerne laut tun. Aber dass wir so mit diesem Lobpreis dann schließen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun mag, vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.